Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verbreitete sich der Slogan »Weg von der Volkskirche und hin zur Überzeugungskirche«. Es wurden auch von prominenten Theologen Aussagen wie die folgende gemacht: »Lieber 1000 bloße Traditionschristen verlieren und dafür einen Überzeugungschristen gewinnen, als so weitermachen wie bisher und in den bürgerlichen Bahnen fahren.« Nun, es ist ja verständlich, was damit gemeint ist, aber, liebe Gläubige, das ist eine sehr gefährliche Aussage. Denn die sogenannte Volkskirche entspricht dem Willen Jesu, der die Seinen die Netze auswerfen lässt, damit sie möglichst viele und auch möglichst verschiedene Fische darin fangen. Und der seine Jünger in die Welt aussendet, um die Menschen und auch ganze Völker zum Glauben, zur Taufe zu führen. Außerdem stellt die sogenannte und oft verächtlich sogenannte Volkskirche einen ganz wesentlichen Halt dar, gerade für die Schwachen. Denn es ist dann eben eine öffentliche, anerkannte Institution, die das Leben prägt, die den Menschen Schutz verleiht und die die Ströme der Gnade aus den Sakramenten für möglichst viele Menschen sicherstellt. So gehen dann auch Personen mit, die vielleicht noch nicht zutiefst ergriffen sind und die in erschwerterer Situation noch nicht in der Lage wären, einen starken Bekennermut an den Tag zu legen. Es ist also sehr hochmütig, diese Menschen und die sogenannte Volkskirche zu verachten und zu sagen, wir verzichten gerne auf 1000 von solchen Christen, wenn nur endlich neue, selbstständigere, gebildetere Personen kommen würden. Und trotzdem, liebe Gläubige, muss die Frage erlaubt sein, wenn nun doch alles das, was wir Volkskirche nennen und als bürgerliche Institution kennen, zusammenbrechen würde. Also die Verankerung des Glaubens im öffentlichen Leben, die ja ohnehin beständig zurücktritt. Im Zusammenhang einer Salamitaktik, wo immer wieder ein neues Stück abgeschnitten wird, bis am Ende nichts mehr da ist. Wenn die tragenden Kirchenstrukturen zusammenbrechen, das gewöhnliche religiöse Angebot mit Sonntagsmesse, Festtagen, Beichtgelegenheiten, religiösem Brauchtum und sonstigen Veranstaltungen einfach nicht mehr da wäre und stattdessen eine glaubenslose Umwelt, unser ehemals christliches Abendland längst überrollt von anderen Weltanschauungen und Religionen, wir ahnen, welche das sein werden. Wenn wir also plötzlich als Minderheit in einer gesellschaftlichen Isolation leben, vielleicht als betagte Menschen in einem Altersheim, wo wir umsorgt werden von islamischen Pflegerinnen. Ja, was bliebe denn dann von unserem christlichen Glauben? Wäre das, was wir jetzt in uns tragen, kraftvoll genug, um in einer solchen Lage bestehen zu können? Liebe Gläubige, die heutige Lesung sagt uns, was mit Sicherheit bliebe. Das, was Jakobus das eingepflanzte, das eingesäte Wort nennt. Wir können das verstehen mit Blick auf das unauslöschbare Prägemal der Taufe, das unauslöschliche Prägemal der Firmung und gegebenenfalls auch des heiligen Weihesakramentes. Einmal getauft, einmal gefirmt, einmal geweiht, heißt immer getauft, für immer gefirmt, für immer geweiht. Es bleibt also dem Menschen auch in dieser schweren Lage immer die Fähigkeit für ein Leben im Glauben, ein Leben in der Nachfolge Christi, ein Leben in der Gnade. Die Fähigkeit zu dem, was der heilige Apostel Paulus so nennt, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Diese Fähigkeit bleibt und kann uns als Getauften niemand, aber auch niemand nehmen. Aber Würde denn, liebe Gläubige, über die Fähigkeit hinaus in einer solchen Situation auch die Wirklichkeit bleiben? Wären wir dann standhaft im Glauben und im Bekennermut, standhaft in der Hoffnung und in der christlichen Liebe? Die Erfahrungen zeigen uns, dass die Gnade der Sakramente keinen Automatismus darstellt. In der späten Antike musste man es mit ansehen, wie große christliche Gebiete Nordafrikas innerhalb recht kurzer Zeit vollkommen die Prägung durch das Christentum verloren und islamisch wurden. Der Kommunismus, der Nationalsozialismus als jüngere Erfahrungen zeigen uns, wie ein erschreckend großer Teil der Getauften sich diesen gottlosen Bewegungen angeschlossen hat, mitlief. Nachher wollten viele von dieser Zeit nichts gewusst haben. Aber sie sind doch mitgegangen. Und auch der Liberalismus der Gegenwart, der verbreitete Götzendienst um Besitz und Genuss, die sogenannte Spaßgesellschaft des postmodernen Zeitalters, zeigt es uns, viele Gläubige, die ehemals wirklich praktizierten und im Glauben standen, sind längst desertiert. Man kann es auch in den Schulen beobachten, wie christliche Schüler, die von zu Hause her sehr wohl eine religiöse Prägung empfangen haben und regelmäßig von ihren Eltern zu den Sakramenten geführt wurden, sich anpassen, sich der Masse gleichförmig machen. Der Gruppendruck ist nun einmal ganz erheblich und an Arbeitsplätzen spielt sich beständig Ähnliches ab. Liebe Gläubige, was ist der Grund, dass das möglich ist? Nun, bei der Taufe haben wir zwar das Wort, den göttlichen Logos, also Jesus Christus selbst, in unser Herz gepflanzt bekommen, damit er wachse. Und es gibt gute Einflüsse in Hülle und Fülle, christliche Erziehung, Gebet, Sakramentenempfang, die Vertiefung dieses eingepflanzten Wortes durch die lesende Aufnahme des Gotteswortes, religiöse Freundschaften und Bekanntschaften und so weiter. Aber da ist eben auch die Saat des Feindes, von der Jesus im Evangelium spricht. Da sind Umstände, die dem Wachstum und auch der Erhaltung dieses Herzenswortes nicht gerade förderlich sind. Aus sich heraus will der Keimling, den Gott uns geschenkt hat, wachsen. Aber er braucht Licht und Nahrung. Und bis er so stark ist, dass er den Winden, ja den heftigen Stürmen dieser Zeit zu widerstehen und zu trotzen vermag, braucht er eben auch Halt und Schutz. Muss er also, um in den Vergleichen des Gartenwesens zu sprechen, angebunden und zeitweise überdacht werden. Und hier hat die Volkskirche, die religiöse Tradition und die religiöse Umgebung ihren unaufgebbaren Wert. Und es muss auch, liebe Gläubige, alles getan werden, um diese Volkskirche, soweit sie noch zu retten ist, zu retten. Also die Vertreter der Kirche müssen diesem Keimling in den Herzen der Gläubigen dienen durch eine kompromisslose Verkündigung der Wahrheit Gottes. Das ist das Licht für die Pflanze. Durch unverfälschte heilige Sakramente. Das ist die Nahrung, die der Keimling in uns braucht. Und auch durch alle Führung und Schutz, dessen der schutzbedürftige Mensch bedarf. Die christlichen Politiker müssen sich, dazu sind sie unter Sünde verpflichtet, der öffentlichen Entchristlichung entgegenstemmen. Und auch Eltern müssen alles tun, damit ihre Kinder in den Glauben hineinwachsen. Sie haben diese Verpflichtung bei der Schließung des Ehesakramentes übernommen und vor Gott versprochen. Also, liebe Gläubige, Volkskirche, ja, bitte. Aber trotzdem, diese Erziehung muss darauf abzielen, dass der Mensch eben doch eine Selbstständigkeit erlangt. Denn es scheint eben doch so zu sein, die Zeichen sind eindeutig, dass die bloß bürgerliche Religion nach und nach verschwinden wird. Das ist schon eine rein demografische Frage. die Entwicklung in der Bevölkerung, die Zahlen der Geburten im christlichen Abendland und das Wachsen an anderen Stellen lassen uns nun einmal für die Zukunft Prognosen aufstellen, die ziemlich eindeutig sind. Und dann, wenn sich dieser ganze Rahmen völlig geändert hat, bedarf es eben des überzeugten, des durchdrungenen, des persönlich erfüllten Christen. Er braucht mehr als nur den letzten Rest seines unauslöschlichen Prägemals von der Taufe. Da muss das Wort dann tief verwurzelt sein und zu einer Pflanze geworden sein, die in der Anfechtung, in der Prüfung, in der Ausdörrung und Auslaugung, die wir heute in einer verweltlichten Welt erleben müssen, bestehen bleiben kann. Dafür gibt es immer wieder herrliche Beispiele. Neben dem so bedauerlichen Abfall und der Entchristlichung, die wir auch beobachten. Denken wir zum Beispiel an die leuchtende und starke Gestalt des Bischofs Kardinal Graf von Galen zu Münster, der in der Zeit der großen Bedrängnis für die Christenheit während des Nationalsozialismus als Widerstandskämpfer hervortrat, der seinem Motto treu blieb, sich weder durch Lob noch durch Tadel bewegen zu lassen und der insbesondere die Tötung des sogenannten unwerten Lebens anprangerte. Er sagte von sich und von seiner Familie, nun ja, die Familie der von Galens ist nun einmal katholisch bis in die Knochen. Und wer katholisch ist, bis in die Knochen hinein, den kann man eben nicht so leicht irgendwo ins Schlepptau nehmen und aufweichen und wegführen. Ein ganz anders geartetes Beispiel wurde von einem Priester erzählt, der eine jener geist- und gottlosen Wohnviertel in einer Großstadt der ehemaligen, der damals noch bestehenden DDR besuchte, wo er keinem Funken von Religion begegnete und die Menschen ganz in ihren Arbeitsleistungen für den sozialistischen Staat aufgingen. Da besuchte er einen alten Mann, der in einem dieser traurigen Wohnblocks lebte. Es wollte sich zunächst überhaupt kein Gespräch entwickeln. Und er fragte ihn der Priester, ja, was machen Sie denn hier eigentlich den ganzen Tag über? Und da plötzlich begann sein Gesicht zu leuchten. Er öffnete seine Hand, in der der Rosenkranz lag, und sagte, ich bete halt immer. Hier, liebe Gläubige, ist in einer Umgebung, die dazu angetan ist, das Glaubensleben des Menschen auszulaugen und auszudorren, eben doch eine so tiefe Verwurzelung festzustellen, dass auch das alles, dieses gottwidrige Umfeld, den Menschen nicht entwurzeln konnte. Das Ideal also für die Zukunft ist der starke, der geisterfüllte Zeuge des Glaubens. Und hier erkennen wir dann auch die Verbindung zum heutigen Sonntag. Jesus spricht vom Heimgang zum Vater. Die Jünger werden alsbald in eine dem Glauben ganz feindlich gesinnte jüdische Umgebung ausziehen und dann in die heidnische Welt, die den Götzen von Macht, von sinnlichem Genuss und von Reichtum huldigt. Eine Aufgabe zum Verzweifeln. Da besteht noch keine Spur von Volkskirche. Wie sollen wir da den Glauben in die Welt hinaustragen und ausbreiten? Aber Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn dann wird der Heilige Geist kommen. Er ist, mit den Worten der heutigen Lesung gesprochen, jene gute Gabe, die von oben stammt, vom Vater der Lichter. Und dieser Geist, wenn er über den Menschen kommt, pflanzt das Wort in das Herz. Er lässt es wachsen, lässt es stark, ja unausrottbar werden, katholisch bis in die Knochen. Der Heilige Geist ist es, der den heute so notwendigen Typus des erfüllten, des durchdrungenen Jüngers Jesu Christi erschafft, der dann auch die Welt mit dem Feuer Gottes entfachen kann. Und deshalb ist es für uns so wichtig, den Heiligen Geist zu empfangen. Natürlich durch das Sakrament der Firmung, das nicht erst an den Anfang des Erwachsenenalters gehört, wie eine bestimmte aufklärerische Ideologie innerhalb der katholischen Kirche behauptet, Firmung erst ab 18. Sondern es ist das Sakrament des beginnenden christlichen Vernunftgebrauchs. Und gerade der junge Mensch in einer so gottfeindlichen Welt braucht heute möglichst früh die Gabe des Heiligen Geistes in der Firmung. Wir sollen diesen Geist dann aber auch bewahren und tatsächlich zum Prinzip unseres Lebens machen. Die Firmung nicht nur als irgendein nettes Ereignis in der längst zurückliegenden Jugendzeit, sondern als eine Initialzündung, die weitergeht. Dabei hilft dem Menschen Maria, die sich mit den Aposteln auf die Ankunft des Heiligen Geistes vorbereitet hat. Oder sollen wir besser sagen, die selbst die Apostel auf die Ankunft des Heiligen Geistes vorbereitet hat und die auch Jahr für Jahr uns in dieser Zeitspanne zwischen Ostern und Pfingsten bereiten will, dass der Heilige Geist neu über uns komme und uns zu geisterfüllten Zeugen in einer gottlosen Welt werden lasse. Nur so ist es möglich, in dem immer weiter zunehmenden Neuheidentum, das ja so tolerant, wie es sich gibt, in Wahrheit gar nicht ist, das eingepflanzte Wort zu bewahren und es sogar noch auszubreiten. Also kämpfen wir für die Volkskirche, aber bereiten wir uns, jeder Einzelne, für die Kirche der Zeugen, für die Kirche der Märtyrer. Amen.